Also, schön, dass ihr alle wieder da seid. Ich möchte heute ein bisschen was über Single Sign-On erzählen und wie man damit die Welt verbessern kann. Insbesondere über OpenID Connect, was eine spezielle Form von Single Sign-On ist, die auf OAuth basiert, aber die genauen Bezeichnungen sind eigentlich alle nicht so wichtig. Denn das Wunderschöne an Single Sign-On und OpenID Connect ist, dass wenn man über die Probleme von Authentifizierung anfängt nachzudenken, dass man dann quasi automatisch bei OpenID Connect endet. Also, warum ist OpenID Connect? Warum existiert das in der Form? Naja, also grundsätzlich, wenn wir unseren User haben und unsere Web-Applikation, dann möchte sich dieser User irgendwie bei dieser Web-Applikation authentifizieren. Wie macht er das? Naja, die einfachste Variante ist, wir haben eine Art von Shared Secret, also zum Beispiel ein Passwort, und wir geben dieses Shared Secret dem Webserver und geben dieses Shared Secret dem User. Wenn der dann HTTP verwendet, ist vielleicht nicht so gut, aber wenn wir das Ganze dann mit HTTPS übertragen, dann ist das grundsätzlich auch sicher. Aber ist natürlich suboptimal, weil jetzt beide Seiten dieses Secret haben und das Secret ist permanent. Das heißt, wenn jetzt auf dem Server, aus welchen Gründen auch immer, eines Tages mal das Secret leakt, weil die Datei leakt, weil jemand den Server übernimmt, warum auch immer, dann sind alle Passwörter von dem User geleakt und das ist natürlich kacke. Was machen wir dagegen? Naja, wir können das Passwort hashen und idealerweise auch noch salten, damit wir, wenn der Server aus irgendeinem Grund das Passwort eines Tages leakt oder die Passwortdatei, nicht die Passwörter von allen Usern leaken. Das funktioniert. Wenn wir das Ganze dann noch Base64 encoden, dann nennt sich das BasicAuth im Prinzip. Das heißt, wir übertragen das Passwort im Header und der Server checkt das gegen einen Hash. Entgegen der allgemeinen Wahrnehmung vielleicht ist BasicAuth grundsätzlich sicher unter der Annahme, dass der Kanal zwischen dem Nutzer und dem Server auch sicher ist, aber es hat halt ein paar Probleme. Was sind diese Probleme? Naja, wir haben wahrscheinlich, wenn wir in größeren Systemen unterwegs sind, mehr als nur eine Applikation am Laufen. Das heißt, diese Applikationen müssen irgendwie alle ihre Nutzer authentifizieren oder vielleicht sind es auch verschiedene Pods in einem Kubernetes, die irgendwie alle ihre Nutzer authentifizieren müssen und dann wird es schon langsam kritisch. Fuck, was machen wir jetzt? Naja, okay, es gibt Nutzerdatenbanken. Wir können natürlich eine Postgres-Datenbank verwenden, aber idealerweise verwenden wir irgendeine echte Nutzerdatenbank, wie zum Beispiel LDAP oder AD, wenn wir unbedingt Microsoft-Kacke verwenden wollen. Und dann können wir diese ganzen Passwörter irgendwie in dieser Nutzerdatenbank speichern, idealerweise auch wieder gehasht und vielleicht auch noch ein paar andere Informationen wie E-Mail-Adresse oder Nickname oder sowas. So, das Problem ist jetzt natürlich, wenn wir alle unsere Informationen dieser Datenbank hier hinten haben, dann brauchen alle unsere Web-Applikationen irgendwie Zugriff auf diese Datenbank. Selbst wenn sie nur lesenden Zugriff haben, kann man damit potenziell auch schon viel Schaden anrichten, wenn auch nur eine dieser Applikationen in irgendeiner Form nicht sicher ist und die Daten geleakt werden können, dann hat plötzlich jemand einen riesen Dump an Mailadressen. Passiert auch regelmäßig. Ist kacke. Okay, was können wir dagegen machen? Okay, wir sagen, diese Applikationen, die sind alle in eigenen VMs, die sind alle in eigenen Containern, irgendwie in einem Kubernetes verstreut, wer weiß das schon. Aber wir trusten denen nicht unbedingt, sondern was wir lieber machen ist, wir trusten einem Gateway oder einem allgemein einer Trusted Software, dass sie uns die Nutzer authentifiziert und dass sie nur die Informationen, die die Applikation auch wirklich braucht, an die Applikation weitersendet. Das heißt, dieses Gateway hier, das redet dann mit dem LDAP-Server oder mit der Nutzerdatenbank und fragt quasi ab, ob die Passwörter stimmen. Und wenn die Passwörter stimmen, dann sendet es irgendeinen Header, wo dann drin steht, dieser und dieser Nutzer ist jetzt authentifiziert. Das ist mehr oder weniger das, was ich semi-regelmäßig in der freien Wirtschaft sehe. Also da hat man dann hier irgendwie sein wild zusammengepflücktes Nginx, was irgendwelche Authentifizierungen macht, wo die es eigentlich gar nicht da ist, oder man bezahlt für Nginx Enterprise. Die Probleme, die an dieser Stelle jetzt auftreten, sind nicht mehr ganz so offensichtlich, denn grundsätzlich ist dieses Setup nicht schlecht. Die Probleme, die existieren, ist einerseits, wenn wir diese ganzen Daten über den Nutzer jetzt übergeben wollen, dann müssen wir das alles irgendwie in HTTP-Header reinschreiben. Das wird sehr schnell, sehr unübersichtlich, je nachdem, wie viele Daten wir haben, weil vielleicht wird es auch mal mehr als nur so Sachen wie Nutzername, Passwort, Nutzername oder Nickname oder E-Mail-Adresse. Es könnten ja auch so Sachen sein wie Quota in irgendwelchen Datenbanken, Quota in irgendeinem File-Sharing-Programm und sowas. Und das zweite Problem ist, selbst wenn wir jetzt eine Software hier vorne haben, die alle Authentifizierungen macht, ist es ja immer noch so, dass wir potenziell viele Endpunkte haben, die darauf zugreifen. Das heißt, wir haben hier unser Trusted Gateway, das macht alle unsere Authentifizierungen. Wir sagen jetzt mal vereinfacht gesagt, das ist ein Reverse Proxy, also ein Nginx oder ein Apache Server oder so. Aber vor diesem Proxy hier hängen trotzdem unsere ganzen Subdomains. Das heißt, wir haben jetzt hier unseren Hub.Landes.HQ, unseren OpenSearch, unser Image-Ordner und so weiter. Und was passiert, wenn jetzt unsere Nutzer da immer hinkommen, naja, die kommen auf die erste Seite, kommen auf unser Argo und sagen, oh, ein Passwort, da gebe ich mein Passwort ein. Dann kommen sie auf eine zweite Seite, oh, da ist ein Passwort, da gebe ich mir mein Passwort ein. Oh, noch eine Seite, wo ich mein Passwort eingeben muss und so weiter. Und wir trainieren quasi unsere Nutzer darauf, dass jedes Mal, wenn sie einen Prompt bekommen, wo sie ihr Passwort eingeben sollen, dann geben sie ihr Passwort ein. Und dann gehen sie auf die vierte Seite und dann haben wir dann Passwortgrabber, weil irgendeine Website kompromittiert wurde oder irgendeine Website hat so eine Fake-Domain hat und schwuppsiwupps haben unsere Nutzer gelernt, oh, ich muss überall mein Passwort eingeben, damit ich überall reinkomme, dann geben sie ihr Passwort ein und schon ist das Passwort geleakt. Gut, was heißt das? Wir brauchen noch eine zusätzliche Sache, um die ganze Sache besser zu machen. Wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass die Domain, wo sich unsere Nutzer authentifizieren, immer die gleiche Domain ist, damit sie sich das irgendwie merken können, dass sie sich nirgendwo anders einloggen, außer bei dieser einen einzigen Domain. Das heißt, wir brauchen hier irgendeinen Trusted Authenticator, der unsere Authentifizierung macht, immer unter der gleichen Domain. Wir brauchen irgendwie unsere Nutzerdatenbank hier oben. Hier ist unsere Applikation. Und wenn wir vorhin darüber geredet haben, wir wollen hier keine permanenten Passwörter an die Applikation versenden, sondern wir wollen uns quasi bei dem Authenticator ein temporäres Passwort holen, das wir dann an die Applikation senden, sodass, wenn die Applikation doch kompromittiert ist, nicht das permanente Passwort, das permanente Secret geleakt wird, sondern nur ein temporäres Secret. Idealerweise auch nur ein Secret, was nur für diese Applikation gilt. Tja, also wenn wir dann anfangen, wir sagen vielleicht, das hier schreiben wir in den RFC rein, das heißt, unser RFC sagt, wir müssen immer HTTPS verwenden, das da oben nennen wir eine User Federation, das hier drüben nennen wir einen Identity Provider, das hier unten machen wir einfach zu einem JSON-Token, das wir jedes Mal als Cookie mit, als Payload mitsenden, das hier nennen wir eine Relying Party. Und wenn wir schon dabei sind, können wir eigentlich auch gleich sagen, dass so eine Nutzerdatenbank da oben auch ein anderer Identity Provider sein kann. Zum Beispiel sowas wie ein Cloud Provider wie Google, irgendwie GitHub und so weiter. Das ist das, was ihr dann als Social Login kennt. Und dieses ganze Ding hier, was wir jetzt uns hier gerade zusammengebaut haben, nur anhand der Informationen, wie wir ein sicheres Authentifizierungssystem bauen wollen, das nennt sich OIDC. Mehr oder weniger. Ja, OIDC ist dann doch noch ein bisschen gewachsen, der ganze Standard. Es gibt sehr viele Details, die man da einstellen kann und auch verschiedene Ausprägungen von verschiedenen Identity Providern, die diese ganzen Sachen dann wirklich zur Verfügung stellen. Nicht alle dieser Sachen, die hier drin sind, sind wirklich streng genommen im OIDC-Standard. Es gibt da ein paar Standards außenrum und ein paar Designentscheidungen, die jeweiligen Softwaren dann noch treffen. Aber die grundlegenden Sachen, wie dass wir eine Relying Party haben, die das Token auswählt, dass wir einen Identity Provider haben und dass wir das Ganze über ein signiertes JSON-Token schicken, die bleiben immer gleich. Und die ganzen anderen Sachen außenrum, die kann man irgendwann mal lernen, wenn es einen interessiert, aber eigentlich sind sie für die grundlegende Funktion nicht wirklich wichtig. Denn selbst ein grundlegendes Setup, wie es hier beschrieben ist, ohne diese ganzen extra Sachen, ist schon wesentlich sicherer als 90% dessen, was ich in der freien Wirtschaft bisher gesehen habe. Okay, jetzt haben wir darüber geredet, wie das alles funktioniert. Jetzt will ich noch zwei kleine Applikationen vorstellen an der Stelle, wie ihr das selbst benutzen könnt. Einerseits Keycloak, das ist ein Identity Provider, wirklich meiner Meinung nach der beste, ist auch keiner Industry-Standard. Es gibt natürlich den ganzen Microsoft-Kack, aber den will eh keiner verwenden. Und das zweite ist OAuth-Proxy. Es gibt viele Applikationen, die OIDC standardmäßig implementieren. Es gibt auch bei Awesome Self-Hosted, wer das kennt, eine Liste, die alle OIDC-fähigen Programme listet, die man benutzen kann. Wenn ein Programm kein OIDC selbst zur Verfügung stellt, gibt es immer noch die Möglichkeit, einen Header-Auth zu machen, so wie wir es vorhin gesehen haben. Das heißt, dass unser Trusted Gateway, was in dem Fall dann OAuth-Proxy ist, die OpenID Connect Authentifizierung übernimmt und am Ende das da auch irgendwie über einen Header an die Applikation sendet. Das ist auch ein Setup, was ich an vielen Stellen selbst benutze. Und unser ganzer Flow funktioniert dann quasi so, wir gehen dann auf unsere Seite hier rüber oder wir versuchen auf unsere Seite hier rüber zu gehen, landen am OAuth-Proxy, weil das ist unser Gateway, das heißt, wir gehen hier durch. Der OAuth-Proxy sagt, oh, du bist noch nicht angemeldet, redirectet uns automatisch zum Keycloak. Der Keycloak hat eine Definition für eine bestimmte Weganwendung, die sich Client nennt. Dieser Client weiß, wo er uns überall zurück hindirecten darf. Und je nachdem, ob wir dann hier uns richtig authenticated haben, leitet er uns hierher zurück und wir sind dann hier eingeloggt. So, und wenn das jetzt alles funktioniert, dann kann ich das jetzt auch noch vorzeigen mal kurz. Das hat schon mal nicht geklappt. Gehen wir hier mal raus. Gehen wir hier rüber. So, hier haben wir eine Seite, da bin ich jetzt schon eingeloggt und wenn ich jetzt auf dieser Seite bin, dann bedeutet das, dass ich über OIDC mich authentifiziert habe. Jetzt gehen wir mal noch ganz kurz hier eins weiter, weil ich glaube nämlich, dass das hier Katrins Account ist auf dem PC, die hier zufällig schon eingeloggt ist. Und Und ich will jetzt keine privaten Sachen von ihr zeigen. So, schon besser. Also, wir sind jetzt nicht als Katrin eingeloggt, sondern wir sind jetzt hier auf der Login-Seite. Wir sind auf hub.atlantis.hq gegangen, aber jetzt hat es uns redirected, wie wir hier oben vielleicht lesen können, wenn man das lesen kann, auf keycloak.atlantis.hq. Das ist jetzt unser Identity Provider, unser Trusted Authenticator. Und an der Stelle, wenn wir uns jetzt einloggen, oh, wer hat denn hier seine Tastatur auf... Dann bekommen wir erstmal noch ein Two-Factor-Authentication-Ding. Genau, dann landen wir hier. Wir haben uns jetzt also genau einmal wirklich eingeloggt. Wir haben ein privates Fenster eigentlich aufgemacht. Wir sind auf keiner dieser Sachen wirklich eingeloggt. Aber wenn wir jetzt auf irgendwas davon klicken, wenn wir jetzt hier zum Beispiel auf Harbor klicken, sind wir auf Harbor eingeloggt. Wenn wir auf Ranger klicken, sind wir auf Ranger eingeloggt. Ja, zumindest wenn wir hier drauf drücken. Automagisch. Und wenn wir unser Trackmania Leaderboard anschauen wollen und sehen, dass hier mein Bruder mich schon wieder überall geschlagen hat, dann sind wir da auch automatisch eingeloggt. Ist also alles sehr cool. Gehen wir hier mal wieder raus. Wenn ihr das alles irgendwie selber implementieren wollt, dann habe ich euch zwei Tutorials geschrieben, denen ihr offline folgen könnt, damit ihr euch das jetzt nicht alles merken müsst. Einmal das obere Tutorial, was das Basic Setup von Keycloak mit dem Container und dem Ansible Setup erklärt. Da sind auch die ganzen Einstellungen, die ihr dort machen müsst, alle erklärt. Das heißt, ihr müsst es nicht mit Ansible aufsetzen, wenn ihr kein Ansible könnt. Könnt ihr das alle einfach folgen. Und unten drunter noch eins, wo ihr einen LDAP-Server aufsetzen könnt mit Keycloak. Dann habt ihr endgültig ein besseres Setup als so manche Bank da, ohne jetzt irgendwelche Namen zu nennen. Nächster Vortrag ist Clash vom Haskell to Hardware. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Gibt es noch irgendwelche Fragen? Ja.
Aber das klingt ziemlich cool. Und es klingt auf jeden Fall, dass es auch theoretisch auch sicher ist. Das Problem ist aber nicht nur Menschen sind Affen, sondern so Sachen sind auch Affen. Ist das in der Realität auch sicher, weil es ist ja nochmal eine Menge an Software, die dazukommt, die ja auch kontrolliert werden muss, Schadstellen hat. Also gibt es da wirklich so Vergleichsstudien oder so?
Also konkrete Vergleichsstudien weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Es ist ziemlich schwierig, das Ganze zu fuck-uppen. Allein schon dadurch, dass die Tokens immer signiert sein müssen. Es ist unmöglich, da irgendwie eine Null-Cipher zu bauen. Es ist enforced, dass es immer über HTTPS geht. Also solange nicht wirklich jemand hergeht und aktiv sich ein Cross-Site-Scripting absichtlich irgendwie baut, indem er sämtliche Standardeinstellungen rausnimmt, sollte es eigentlich unmöglich sein, das zu bauen. Es gab, bevor es OpenID Connect gab, einen anderen Ansatz, das Ganze zu authentifizieren, was aus irgendeinem Grund auch noch in der Patientenakte am Ende dann gelandet ist, nämlich die SAML- oder XMLX-Authentifizierung. Und die war signifikant komplizierter und es war signifikant einfacher, damit sich irgendwelche Loopholes zu bauen, als es jetzt ist. Deswegen würde ich mal sagen, es gibt keine Alternativen zu OIDC. Also es gibt gar keine andere Sache, die du mal wirklich machen könntest.
Also ganz ehrlich, jetzt Problem war so gesehen, weil der Einwand war bekannt und das ist schon gemacht.
Ja. Also die Sammelauthentifizierung vorher, ich weiß nicht, hat jemand irgendwann mal mit so Sammelauthentifizierung gearbeitet? Vielleicht ADFS? Ist gut? Okay, ja.
Wie sieht es denn mit Replay-Angriffen aus? Gibt es da einen Schutz dagegen? Es gibt ja Tokens, aber die haben eine bestimmte Gültigkeit, denke ich. Weil in dieser Zeit kannst du Replays geben.
Ja, also grundsätzlich verhinderst du, dass es Replay-Angriffe gibt, dadurch, dass du einen HTTPS-Kanal hast. Und diese Tokens, die sind für eine Zeit gültig, die du auf dem Identity Provider konfigurierst. Und wenn es in der Zeit das Token liegt, dann hast du Pech gehabt. Das ist im Prinzip auch genau wie die ganzen Discord-Token-Angriffe funktioniert haben. Also wenn dieses Token irgendwie aus dem Speicher ausgelesen wird und du es rechtzeitig auf einem anderen PC schaffen kannst, dann ist es natürlich dumm gelaufen. Es gibt da Mitigationen dagegen, insbesondere wäre das dann so diese Stelle hier mit den Login-Flows. Das heißt, du kannst an dieser Stelle natürlich so Sachen wie Two-Factor-Authentication enforcen, wie du es hier auch gerade gesagt hast. Du kannst da auch Hardware-IDs enforcen, je nachdem, wie sicher das ist. Du kannst IP-Adressen enforcen. Du kannst also sagen, wenn es von einer anderen IP-Adresse kommt, dann muss das Two-Factor wieder gemacht werden. Du kannst da im Prinzip frei in JavaScript coden und da irgendwas zusammenbauen. Und es wird auch gemacht. Hier JavaScript mache ich jetzt nicht, aber Two-Factor-Authentication hast du ja schon gesehen. Ja.
Wenn die Trusted Authority kompromittiert ist, dann ist es auch mal, oder? Also dann sind die ganzen Logins dann.
Ja, also wenn dein Identity Provider kompromittiert ist, dann ist es dumm gelaufen.
Du stellst natürlich die Passkeys irgendwie ein bisschen schwieriger, wenn für jeder als eine Website einen Passkey hat, weil wenn da einer kompromittiert ist, dann affectet das halt durch die anderen Website.
Also wenn eine Website, also ein Server hier hinten kompromittiert ist, ist das erstmal kein Problem, weil der kann nicht mit dem Identity Provider interagieren. Der bekommt nur Informationen von dem Identity Provider. Der kann auch keine Informationen über User anfordern, die sich dort nicht eingeloggt haben.
Ich meine, wenn ich überhaupt gar nicht die Trusted Authority nehme, sondern so ein klassisches Ding mit Task machen, dann habe ich ja gar nicht so ein Single Point of Failure, außer mein Phone oder mein Computer oder so. Wenn man den halt kompromittiert, dann darf man eine Passwort. Wenn jetzt irgendwo hier in diesem Netzwerk speziell das Trusted Authenticator, wenn der halt kompromittiert ist, dann ist das Game Over. Welcher Passwort hat, ist das alles distributed und halt auf meinem Gerät sozusagen das Trust davon. Und das ist nicht sogar sicherer so.
Ja, also wenn alle deine Applikationen das unterstützen, das zu machen, dann kannst du es machen. Ich weiß nicht, wie viele Applikationen, die du so kennst, die das wirklich können, außer jetzt vielleicht dein Passwortmanager.
Das passt. Das ist
ja.
Ja, ich hoffe, man wird immer wieder ein bisschen besser, ja. Aber
also ja, du hast vollkommen recht. Grundsätzlich wäre das natürlich toll, wenn es so wäre. Ist vielleicht auch die Zukunft, aber ist jetzt im Moment schlicht und ergreifend. Also ich habe es noch nie gesehen. Ich habe jetzt schon echt viele Authentifizierungssysteme gesehen. Und mir ist sowas noch nie untergekommen. Also bisher war es überall, es ist eigentlich überall so, dass du irgendjemanden trustest, ob das jetzt dein eigenes Keycloak ist oder dem Identity Provider von Microsoft oder dem Identity Provider von Google oder dem von GitHub. Realistisch gesehen, irgendwas davon musst du trusten. Wenn du natürlich einer der ganz Großen bist, wie eben Microsoft, Google oder GitHub, okay, GitHub ist auch Microsoft, dann gehe ich mal davon aus, dass die intern schon irgendwas in der Richtung verwenden, dass du wirklich nur dir selbst und der Website trustest. Aber alle anderen werden in irgendeiner Form damit leben müssen, dass sie so einen Authenticator haben.
Ja. Wie funktioniert das denn eigentlich, die Server-Applikation weiß das Passwort schon, weil ich habe ja keine Daten mehr.
Die weiß das nicht. Also die Server-Applikation, die kriegt das Token und wenn sie möchte.
Aber weiß ich, dass das Token stimmt.
Das kann sich beim, das habe ich hier eingezeichnet, das kann sie beim Identity Provider verifizieren. Das heißt, die Applikation, die Relying Party, redet mit dem Identity Provider und fragt den Identity Provider, ist dieses Token signiert oder du konfigurierst den Public Key von dem Identity Provider in deiner Applikation und sagst, verifiziere mal, dass dieses Token damit gesigned wurde, beziehungsweise mit dem Private Key gesigned wurde.